Liebe Freunde Europas, willkommen zur zweiten Folge meines Podcasts Verfassungsrechtsgeschichte der Europäischen Union. Ich bin Frank Schorkopf und lehre und forsche an der Universität Göttingen unter anderem zum Europarecht. Die zweite Folge nimmt die Schumann-Plan-Verhandlungen 1950 und 51, die Verträge von Paris und deren Gegenstand, die Montanunion, in den Blick. Meine Perspektive ist die Geschichte der Kopplung von politischer Macht und Recht. Es geht um das Institutionengerüst für den Abstand zwischen dem öffentlichen Raum politischer Herrschaft und persönlicher Entfaltung der Bürger. Ich beginne mit einem Zitat. Ein Vertrag ist ein abstraktes Instrument, auf Papier geschrieben. Bei Urteilen über den EGKS-Vertrag und die Montanunion sollten immer auch die Menschen und das Verhalten der Menschen und Regierungen mit einbezogen werden. Diese Mahnung stammt von einem Zeitzeugen, von Fritz Hellwig. Er wurde 1959 Mitglied der Hohen Behörde und war später Vizepräsident der Europäischen Kommission. Das Zitat allerdings stammt aus dem Jahre 2002, als der Vertrag über die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl nach 50 Jahren planmäßig außer Kraft trat. Die lange Vertragslaufzeit war Anfang der 1950er Jahre ein unerhörter Wechsel auf die Zukunft. Ein Gedankenspiel führt uns das vor Augen, denn wie sah die Welt 1907 aus und was sollte in den fünf Jahrzehnten bis 1957 noch kommen? Die Regierungen der sechs Gründungsstaaten der Montanunion, die nach Veröffentlichung des Schumann-Plans am 9. Mai 1950, wir sprachen darüber in der ersten Folge des Podcasts, unmittelbar mit den Verhandlungen begonnen hatten, setzten bewusst diesen Zukunftspunkt, von dem keiner der Beteiligten nach menschlichem Ermessen erwarten konnte, ihn persönlich zu erleben. Die Beratungen begann Mitte Juni 1950 in Paris, wenige Wochen nachdem Robert Schumann den nach ihm benannten und schon erwähnten Plan vorgestellt hatte. Die Regierungen Belgiens, der Bundesrepublik, Frankreichs, Italiens, der Niederlande und Luxemburgs entsandten Verhandlungsdelegationen. Kopf der deutschen Delegation war Walter Hallstein, Rechtsprofessor in Frankfurt am Main und Staatssekretär im Bundeskanzleramt. Er wird uns noch häufiger in dieser Verfassungsgeschichte begegnen. Seine Aufgabe war schwierig, nicht nur, weil erwartet wurde, dass er die Konzeption einer Montanunion mitentwickeln und unterschriftsreif verhandeln würde. Er sollte zudem Politik eines schrittweisen Wiedereintritts Deutschlands als geachteter und gleichberechtigter Partner in die westliche Staatengemeinschaft voranbringen. Zunächst wurde eine rasche Einigung erwartet. 3 Wochen, heißt es, setzte der französische Außenminister Schumann dafür an. Ein schlankes Statut sollte die Gründung der Hohen Behörde rechtlich ermöglichen. Die wirtschaftliche, technische Einzelheiten sollten einem zweiten Vertrag vorbehalten bleiben, der später auszuhandeln wäre. Diesen politischen Ansatz machten vor allem die Benelux-Staaten, also Belgien, die Niederlande und Luxemburg, einen Strich durch die Rechnung. Sie wollten alle institutionellen und wirtschaftlichen Folgefragen des französischen Vorschlags geklärt haben, bevor sie sich auf die Hohe Behörde einlassen. Ihr Motiv für einen Zusammenschluss der Kohle- und Stahlindustrie war nämlich zuerst wirtschaftlicher Art. Deshalb wollten sie sichergehen, dass ihre eigene Sozial- und Wirtschaftspolitik nicht von der Montanunion beeinträchtigt werden würde. Die Vertragsverhandlungen dauerten am Ende 10 Monate und doch sollten die Verhandlungen ganz anders ablaufen, als es bis dahin von diplomatischen Konferenzen vertraut war. Das begann mit der Sprachregelung, wonach es sich nicht um ein Verhandlungen, sondern um Conversation sur le plan Schumann, um Gespräche über den Schumann-Plan handelte. Die deutsche Delegation kabelte nach dem ersten Tag nach Bonn, dass sich die Vertragsgestaltung nicht nach den strengen Formen der bis dahin üblichen Konferenztechnik abwickeln werde, man auf brillante rednerische Demonstrationen verzichte und dass man stattdessen in kleinen Gruppen die Arbeit so rasch wie möglich vorwärts treiben wolle. Das gemeinsame sollte sich schon in der gemeinsamen Formulierung des Vertrages spiegeln. Aus den Erinnerungen der Beteiligten und wissenschaftlichen Darstellungen wissen wir, dass diese Methode erfolgreich war. Es gelang, die Delegationen fassten untereinander Vertrauen und überwanden ihre Vorbehalte. Man war deshalb auf deutscher Seite sensibel, auch für Details. Ein interner Vermerk hält fest, dass an den Verhandlungen als Delegationsmitglieder und Experten nur Personen teilnehmen sollten, die nicht in Frankreich als Besatzungssoldaten oder in der Militärverwaltung gedient hatten. Die Beratungen fanden im kleinen persönlichen Kreis ohne Übersetzungsdienst, im Gebäude der französischen Planungskommission in der Rue de Martignac statt. Die zentrale Person war Jean Monnet, der intellektuelle Kopf hinter der Schumann-Erklärung. Er leitete das französische Planungsamt und wurde zum Präsidenten der Schumann-Plan-Konferenz, 1952 dann sogar zum ersten Präsidenten der Hohen Behörde, bestellt. Monnet verzichtete darauf, ein Protokoll führen zu lassen. Deshalb war es den Delegationen möglich, frühe Zugeständnisse zurückzunehmen. Die Unabhängigkeit der Delegation von ihren jeweiligen Regierungszentralen war erheblich, mit einer besonderen Verantwortung der französischen Delegation, die zugleich das Sekretariat der Verhandlungen war. Über die Zeit gelang es, einen umfangreichen Vertragstext mit 100 Artikeln und Anhängen und Protokollen auszuarbeiten. Eine Außenministerkonferenz im April 1951 hatte nur noch wenige Leerstellen im Wege des politischen Geben und Nehmens auszufüllen. Selbst bei der Vertragsunterzeichnung wehte noch immer der neue Geist. Ein Mitarbeiter Monnets sorgte dafür, dass die Vertragsurkunde schon in ihrer äußeren Erscheinung den neuen Gemeinschaftscharakter widerspiegelte. Die Urkunde wurde in der französischen Staatsdruckerei auf niederländischem Papier mit deutscher Tinte gedruckt und mit italienischen Lesebändchen aus Seide und einem Einband aus Belgien und Luxemburg versehen. Sehr geehrte Damen, sehr geehrte Herren, die Vertragsunterzeichnung in Paris am 18. April 1951 war aus deutscher Sicht ein wichtiger Schritt zurück in die erwähnte westliche Staatengemeinschaft. Für Konrad Adenauer war es zudem seine erste offizielle Auslandsreise als Bundeskanzler. Für Adenauer und seine Bundesregierung war der Montanvertrag ein wichtiger Baustein auf dem Weg zur Westbindung der Bundesrepublik und, das wird häufig beiseite gelassen, zur Beendigung des Besatzungsregimes. Denn bis zu diesem Zeitpunkt gab es noch eine alliierte Ruhrbehörde mit Kohle- und Stahlkontrollgruppen, Eingriffsrichter einer alliierten Sicherheitsbehörde in die Kohle- und Stahlwirtschaft sowie eine Beschränkung der Stahlkapazität und Produktion. Wirtschaft und Politik hofften, diese Beschränkungen nach einem Inkrafttreten des Montan-Vertrages abstreifen zu können. Hören wir Adenauer nach der Konferenz im Originalton einen Augenblick zu.
Es war eine einfache, aber sehr würdevolle und wirkungsvolle Zeremonie, die wir eben erlebt haben. Heute Morgen schon war in der letzten internen Sitzung eine kurze Erklärung des Präsidenten der Konferenz, des Ministers Schumann, vorangegangen, eine Schlusserklärung, der darauf ich und dann Graf Sforza geantwortet haben. Es ist zum Ausdruck gekommen, und ich glaube mit Recht zum Ausdruck gekommen, dass die wirtschaftliche, die politische und die psychologische Auswirkung dieses Vertragswerks von der denkbar größten Bedeutung für die europäische Politik und darüber hinaus für die gesamte Politik ist. Und es ist weiter zum Ausdruck gekommen, dass das Ziel aller dieser Bemühungen die Wohlfahrt aller ist und insbesondere die Bewahrung des Friedens. Es ist fast eigentümlich, wenn man bedenkt, dass in früheren Jahrzehnten und Jahrhunderten Eisen und Stahl die europäischen Völker auseinandergetrieben hat und dass jetzt Eisen und Stahl und Kohle die europäischen Völker zu einer Gemeinschaft zusammenführen sollen und zusammenführen werden. Für uns Deutsche ist diese Stunde besonders historisch. Denn zum ersten Mal seit dem Zusammenbruch ist Deutschland als gleichberechtigtes Mitglied in einer derartigen Konferenz aufgetreten. Es hat seine Stimme in die Waagschale legen müssen. Ein persönliches Wort darf ich über meinen Aufenthalt hier hinzufügen. Überall und von allen Vertretern, aber auch von allen Franzosen, mit denen ich zusammengetroffen bin, habe ich aufrichtige Zeichen der Zuneigung und der Achtung gegenüber Deutschland bekommen.
Die sich anschließende Ratifikation des Vertrages, das heißt die parlamentarische Zustimmung, gestaltete sich im Ergebnis problemlos, doch stieß sie durchaus auch auf Kritik. Der belgische Senat stimmte dem Vertrag am 5. Februar 1952 mit 102 Ja-Stimmen bei 4 Nein-Stimmen, aber 58 Enthaltungen zu. Die sozialdemokratische Fraktion enthielt sich der Stimme, weil sie die Auswirkungen der Montanunion auf den Bergbau befürchtete. In der Abgeordnetenkammer ein paar Monate später erzielte der Vertrag dann eine deutliche Mehrheit, 191 Stimmen bei 13 Nein-Stimmen und 13 Enthaltungen. In Deutschland verabschiedete der Bundestag am 11. Januar 1952 das Zustimmungsgesetz mit 378 Ja-Stimmen, aber auch 143 Nein-Stimmen, unter den Nein-Stimmen auch die Mitglieder der SPD-Fraktion. Sie seien nicht prinzipiell gegen ein organisiertes Europa, aber in einer anderen Form. Der Bundesrat folgte am 1. Februar, nahm ein paar Monate später jedoch eine Entschließung an, in der er die Bundesregierung aufforderte, dass die besatzungsrechtliche Kontrolle der Eisen- und Stahlproduktion in Deutschland eingestellt und dass West-Berlin in den Anwendungsbereich der Montanunion einbezogen werden sollte. Wir hören noch einmal hinein in die Bundestagsdebatte. Zunächst Bundeskanzler Adenauer.
Meine Damen und Herren, wenn dieser Schritt, die Schaffung der Montanunion, nicht getan wird, besteht in absehbarer Zeit für Europa keine Hoffnung mehr. Es besteht keine Hoffnung für wirtschaftliche und keine Hoffnung für politische Gesundung. Von Ihrem Ja hängt es ab, ob die europäische Einigung Wirklichkeit wird. Ich bitte Sie, meine Damen und Herren, eine Entscheidung zu treffen, die der Größe der Aufgabe gerecht wird.
Für die SPD-Fraktion antwortete Erich Ollenhauer.
Mit dem Schumann-Plan lehnen wir nichts anderes ab als diese spezifische Form einer Zusammenarbeit. Das Entscheidende ist nicht, dass der erste Schritt getan wird. Allein entscheidend ist, dass der erste Schritt in der richtigen Richtung getan wird.
In Italien wird der Gesetzentwurf am 15. März 1952 in einer Abstimmung durch Aufstehen oder Sitzenbleiben im Senat verabschiedet, in der Abgeordnetenkammer. Ein paar Monate später stimmen 265 Abgeordnete mit Ja, 98 mit Nein. In Luxemburg und den Niederlanden gibt es jeweils nur wenige Nein-Stimmen. Frankreich jedoch gerät mit der Ratifikation in Schwierigkeiten. Die Kommunisten widersetzen sich der Idee einer europäischen Gemeinschaft, die sich gegen die Sowjetunion richte. Die Gaullisten haben erhebliche Bedenken gegen den supranationalen Aspekt der hohen Behörde. Auch das wird uns in einer der späteren Folgen noch näher beschäftigen. Am 13. Dezember 1951 stimmten in der Nationalversammlung 377 Abgeordnete für und 233 gegen den Montanvertrag. Im Verlauf der öffentlichen Aussprache musste die Regierung zweimal die Vertrauensfrage stellen. Die Abgeordneten nahmen außerdem zwei Änderungsanträge zum ursprünglichen Text des Zustimmungsgesetzes an, mit dem der französische Präsident zur Ratifikation des Vertrages ermächtigt wird. Es soll einerseits mehr Investitionen in den französischen Kohlebergbau und die Eisen- und Stahlproduktion geben und andererseits soll die Mosel schiffbar gemacht werden. Im Rat der Republik, der zweiten Parlamentskammer der vierten Republik, schlossen sich der konservative Flügel der Rechten, den Gaullisten und den Kommunisten an. Die Ratifikation drohte zu scheitern. Nachdem die französische Regierung den Mitgliedern des Rates eine bessere Koksversorgung der französischen Stahlindustrie versprochen hatte, stimmte die Kammer jedoch schließlich am 1. April mit 182 gegen 32 Stimmen zu. Der Vertrag von Paris zur Gründung der Europäischen Gemeinschaften für Kohle und Stahl, oder auch Montanvertrag, konnte somit am 24. Juli 1952 in Kraft treten. Zwischenzeitlich hatte ein Interimsausschuss die Arbeit aufgenommen, der die konkreten Schritte zur Gründung der Organisation ergreifen und weitere Einzelheiten klären sollte. Es galt nun auch, geeignete Menschen in den Mitgliedstaaten zu finden. Die neue Gemeinschaft brauchte geeignetes Personal, das die Idee ins Werk setzen, das den Vertrag ausfüllen und seine Normen fachkundig anwenden würde. Damit ist nicht die Generation der Gründerväter gemeint, deren wohlbekannte Namen, deren Wirken häufig bereits durch Memorialliteratur und Biografien gewürdigt ist. Ihren Beitrag zur Konstruktion Europas steht bereits in den Geschichtsbüchern. Es geht um Personen der zweiten Reihe, ohne die das Vorhaben nie die Sphäre der Vertragstexte verlassen hätte, ohne die die Montanunion, die heute ohnehin nur noch blasse Vorgeschichte ist, nicht Wirklichkeit geworden wäre. In der Rückschau zeigt sich, dass die Verhandlungsdelegation der sechs Gründerstaaten auch ein Personalreservoir waren. Zahlreiche Delegationsmitglieder und Experten, die herangezogen worden waren, traten in den Dienst der neuen Montanunion ein. Aus deutscher Perspektive handelt es sich um Mitglieder eines inneren Kreises, die überwiegend Funktionsträger in der Ministerialverwaltung waren, teilweise aus der Rechtswissenschaft kamen und deren biografische Wege unmittelbar oder über Dritte vermittelt letztlich bei Walter Hallstein zusammenliefen. Die deutsche Delegation war gezielt mit Mitarbeitern der jüngeren Generation verstärkt worden, die als Überlebende und Kriegsheimkehrer gerade erst in die Verwaltung eingetreten waren oder auch ihre Ausbildung beendet hatten. Einige dieser Juristen machten in den Gemeinschaften später Karriere, wie Robert Krawilicki oder Walter Much als Generaldirektoren des juristischen Dienstes der Gemeinschaften oder Ernst Wohlfahrt, der Direktor des juristischen Dienstes des Rates wurde. Andere sollten die Europarechtswissenschaft teilweise über Jahrzehnte prägen, wie Hermann Mosler, Hans-Jürgen Schlochauer, Bodo Börner und Ernst Steindorf. Jeder einzelne Name wäre es wert, näher gewürdigt zu werden, aber das würde an dieser Stelle den Rahmen dieses Podcastes sprengen. Ich möchte mich stattdessen einem bestimmten Inhalt des Montanvertrages zuwenden, der für die verfassungsrechtliche Perspektive wichtig ist, der politischen Gestaltungsmacht und ihrer Rechtskontrolle. Was ist damit gemeint? Ausgangspunkt des Montanvertrages war Frankreichs Idee einer hohen Behörde. Diese hohe Behörde war als unabhängige Einrichtung neuen Typs entworfen worden. Ihre Entscheidungen sollten für die Mitgliedstaaten unmittelbar bindend sein. Im Verhandlungsverlauf fand sich dafür das Kunstwort supranational. Es sollte also nicht um internationale Beziehungen zwischen den Staaten, sondern um übernationale Beziehungen gehen. Kernelemente sollten sein die Unabhängigkeit der Behörde, unmittelbare Rechtswirkung gegenüber Marktteilnehmern und Mitgliedstaaten, Rechtsetzung durch Mehrheitsbeschluss und höchste Fachkompetenz. Unerhörte Forderungen bis dahin in der internationalen Kooperation. Die Konstruktion war ebenfalls von Jean Monnet erdacht worden. Monnet hatte bereits in den 1930er Jahren persönliche Erfahrungen mit der Verwaltung des amerikanischen New Deal gemacht. Es handelte sich um ein Programm der Regierung, die Rezession zu überwinden und Menschen in Arbeit zu bringen, im Rahmen der weltweiten Krise. Die Programmumsetzung wurde einem kleinen Expertengremium anvertraut, das mit außerordentlichen Vollmachten ausgestattet und letztendlich an Effizienz und dem Ziel sozialer Modernisierung ausgerichtet war. Der New Deal als Vorbild spiegelte sich, ein sprechendes Detail, in der Bezeichnung des entscheidenden Exekutivorgans wider, das gerade nicht als Kommission bezeichnet wurde. Die hohe Behörde, im Französischen Haute Autorité, sollte nach dem Vorbild der Tennessee Valley Authority geformt sein, Jene Authority war die handlungsmächtige Behörde eines der größten Teilprojekte des amerikanischen New Deal. Die anderen Delegationen widersprachen dieser sehr starken Stellung der Behörde, bekannten sich aber prinzipiell zur Supranationalität des in Aussicht genommenen Zusammenschlusses. Das hatte einen politischen Preis. Das Vereinigte Königreich blieb den Verhandlungen fern. Die britische Regierung wollte vorab das Wesen des Planes und seine gesamten politischen und wirtschaftlichen Auswirkungen beleuchten. Sie wollte damit die Diskussion fortsetzen, die seit 1948 über die Intensität und Gestalt eines europäischen Zusammenschlusses geführt wurde. Die Idee einer europäischen Föderation, die in der europäischen Bewegung und im Europarat befördert wurde, die Unvereinbarkeit des Commonwealth mit einer europäischen Zollunion und das Vorhaben, die politische Eigenständigkeit Westeuropas institutionell anzustreben, waren die Themen, über die insbesondere Briten und Franzosen uneins waren. Für eine Verfassungsrechtsgeschichte der Europäischen Union ist die Supranationalität von besonderem Interesse. Es handelt sich bis in die Gegenwart um einen Leitbegriff, auch wenn sich das inhaltliche Verständnis verändert hat. Anhand des Begriffs wurde seinerzeit diskutiert, was einem Durchentscheiden der hohen Behörde institutionell entgegengesetzt werden könnte, ob auch diese Form politischer Gestaltung mit einem rechtsstaatlichen Gleichgewicht eingefangen werden sollte. Liebe Freunde Europas, ich möchte an dieser Stelle einen weiteren Augenblick verbleiben und den Gedanken vertiefen. Denn es geht um nichts weniger als um die Rechtskontrolle der Hohen Behörde und damit um die Entstehung des Europäischen Gerichtshofs. Der Europäische Gerichtshof entstand als Kompromiss. Die 6 Gründungsstaaten der Montanunion waren sich uneins, ob die neue Organisation eine Judikative haben sollte. Wie erwähnt, erwartete die französische Seite zunächst, dass ein schlanker Vertragstext auszuhandeln und die Mitglieder der ersten hohen Behörde zu bestellen seien. Bereits in den Vorgesprächen jedoch thematisierten die beteiligten Politiker und Ministerialbeamten, dass die geplante unmittelbare Wirkung der Akte, die die hohe Behörde erlassen würde, nur dann Aussicht auf Akzeptanz bei den Unternehmen und Mitgliedstaaten hätte, wenn es eine Form von Rechtsschutz gegen diese Akte geben würde. Die Schumann-Erklärung enthielt in dieser Hinsicht die Feststellung, dass durch geeignete Vorkehrungen Einspruchsmöglichkeiten gegen die Entscheidungen der Hohen Behörde zu gewährleisten seien. Damit war Monnet den Delegationen der anderen Gründungsstaaten bereits entgegengekommen. Er befürchtete, dass seine machtvolle technokratische Exekutivbehörde durch einen ständigen Gerichtshof ein institutionelles Gegengewicht erhalte. Dieses Gegengewicht hätte die hohe Behörde in ihrem Handeln einschränken und sich über die Zeit zum eigentlichen Machtzentrum der Montanunion entwickeln können. Das negative Bild war das eines Gouvernement de Juge, einer Herrschaft der Richter. Die Hartnäckigkeit der Benelux-Staaten, besonders Belgiens, gab den Ausschlag. Im Montan-Vertrag wurde ein zweites Organ mit Rechtspflegefunktion aufgenommen. Die Benelux-Vertreter bestanden auf einer Einrichtung, die die Souveränität ihrer Staaten schützen und das Vertrauen der zukünftigen Mitgliedstaaten in die Organisation rechtfertigen könnte. Frankreich zog sich auf den Standpunkt zurück, dass es sich dabei um Ad-hoc-Schiedsgerichte und nicht um ein ständiges Gericht handeln sollte. Aber auch diese Rückfallposition war mit Problemen verbunden, denn unter keinen Umständen sollte ein Schiedsgericht überprüfen dürfen, ob die Maßnahmen der Hohen Behörde in der Interessenabwägung zwischen gemeinsamem Markt und nationaler Volkswirtschaft zweckmäßig wären. Die deutsche Delegation argumentierte für einen Gerichtshof, hatte ja dabei jedoch andere Erwartungen. Das Gutachten eines deutschen Rechtsberaters, des Göttinger Völkerrechtlers Herbert Kraus, zu einem französischen Arbeitsdokument gab eine entscheidende Anregung. Der französische Standpunkt zur Rechtspflege sollte von der Ausrichtung auf Rechtsanwendung hin zu den Möglichkeiten eines richterlichen Beitrags zur Rechtsentwicklung und zum Fortschritt der neuen Gemeinschaft gelenkt werden. Kraus und andere hatten dabei ausdrücklich den amerikanischen Supreme Court im Kopf und das just zu dieser Zeit entstehende Bundesverfassungsgericht vor Augen. Es ist eine ironische Wendung der Verhandlungsgeschichte, dass gerade dieser Typus des Verfassungsgerichts geeignet war, die Befürchtungen Monets zu bestätigen. Und was hätte Monet, wenn Sie mir diesen Gedanken hypothetischer Geschichte erlauben, zu solch bewussten Gerichtshöfen gesagt, wie der Europäische Gerichtshof und das Bundesverfassungsgericht es heute sind? Die sechs gelangten schließlich zu einem Kompromiss. Dieser Kompromiss stellte auch die Weichen für den späteren gemeinsamen Gerichtshof der europäischen Gemeinschaften. Es sollte ein ständiger Gerichtshof eingerichtet werden, der einem französischen Verwaltungsgericht und weniger einem Verfassungsgericht ähneln sollte. Die bis heute in der Arbeitssprache, im Begründungsstil und Prozessrecht sichtbare frankophone Prägung des Europäischen Gerichtshofs hat hierin ihren Ursprung. Monet nahm zu diesem Zweck in der französischen Delegation eigens eine Umbesetzung bei der Stelle des Rechtsberaters vor, indem er den zunehmend vom Verfassungsgedanken eingenommenen Paul Reuter durch Maurice Lagrange ersetzte. Lagrange hatte zuvor als Conseiller d'État gewirkt und wurde von 1953 bis 1964 dann einer der beiden ersten Generalanwälte des Europäischen Gerichtshofs. Entscheidend war jedoch die Regelung zum Beurteilungsspielraum der Hohen Behörde. Der Gerichtshof war grundsätzlich nicht befugt, die Würdigung politischer, wirtschaftlicher oder sozialer Tatsachen und Zusammenhänge durch die Hohe Behörde zu überprüfen. Auch war der direkte Zugang von Bürgern und Unternehmen entgegen des deutschen Wunsches stark begrenzt worden. Denn die direkte Verfahrensbeteiligung Privater verwässerte den Charakter des Gerichtshofs als zwischenstaatliches Gericht und rückt diesen weiter in die Nähe des Typus Verfassungsgericht. Wir können an dieser Episode aus den Schumann-Plan-Verhandlungen deutlich sehen, wie stark die Folgen verfassungshistorischer Weichenstellungen für die institutionelle Architektur der Gegenwart sein können. Liebe Hörer, die Europäische Gemeinschaft für Kohle und Stahl beruhte auf dem Gedanken, einen Wirtschaftssektor, in diesem Fall die Märkte für Kohle und Stahl, aus den nationalen Volkswirtschaften herauszuschneiden und in einen gemeinsamen Markt zu überführen. Er sollte einem europäischen Regulierungsrahmen unterstehen und auf gemeinsame Ziele ausgerichtet sein. Durch den gemeinsamen Markt sollte die Beschäftigung gesteigert und die Lebenshaltung der Bevölkerung verbessert werden. Die Organe, allen voran die Hohe Behörde, waren verpflichtet, auf eine geordnete Versorgung des gemeinsamen Marktes sowie auf die Bildung niedrigster Preise zu achten, gleichen Zugang zur Produktion zu sichern und auf eine Verbesserung der Lebens- und Arbeitsbedingungen der Arbeiter hinzuwirken. Der Montanunion-Vertrag sah zu diesem Zweck den freien Warenverkehr ohne Zölle und Abgaben zwischen den Mitgliedstaaten vor. Er untersagte diskriminierende Maßnahmen, schränkte die Subventionsmöglichkeiten der Mitgliedstaaten ein und versprach gleiche Wettbewerbsbedingungen. Die Hohe Behörde verfügte am Ende nicht über die unumschränkte Handlungsmacht, die Monet ihr konzeptionell anfangs zugedacht hatte. Sie hatte die Aufgabe, für die Erreichung der in diesem Vertrag festgelegten Zwecke nach Maßgabe des Vertrages zu sorgen. Ihre Zuständigkeiten waren demnach auf die im Montanvertrag vorgesehenen Mittel und Wege begrenzt. Der Vertrag legte vor allem die Grundzüge einer einheitlichen Wirtschaftspolitik für die Montanwirtschaft fest und hielt den Einfluss der Mitgliedstaaten aufrecht, diese organisierte Konkurrenz zu präzisieren. Neben dem Gerichtshof gab es als weiteres Organ den Rat, in dem die Mitgliedstaaten organisiert waren. Seine Bedeutung sollte dann in der europäischen Wirtschaftsgemeinschaft deutlich zunehmen. Dass trotz der Harmonie und des Gemeinsamen klassische Rivalitäten und diplomatische Muster fortbestanden, zeigt die Frage des Sitzes der Montanunion, die ich abschließend noch ansprechen möchte. An welchem Ort sollte die neue Gemeinschaft arbeiten? Auf einer weiteren Ministerkonferenz am 23. Juli 1951 kam es zum Streit. Die erhitzte Diskussion hierüber ging bis tief in die Nacht. Und an ihrem Ende soll Adenauer verbittert gesagt haben, dass dies der schlimmste Tag seines Lebens gewesen wäre. Robert Schumann hatte vorgeschlagen, dass Straßburg der provisorische Sitz der Organe sein sollte. Die Stadt sollte aber nur so lange Sitz sein, wie dem Saarland mit einem Statut die Autonomie gegeben werden würde. Denn mit diesem Schritt stünde in Saarbrücken ein eigenes europäisches Territorium bereit. Monet hatte schon länger im Blick gehabt, der neuen Organisation ein eigenes Territorium, vergleichbar Washington D.C. in den USA, zu geben. Eine Präfiguration für ein Bundesdistrikt der Zukunft. Eine Verbindung dieser Sitzfrage mit der politisch konflikthaften Saarfrage hätte jedoch einen weiteren Aufschub des Arbeitsbeginns bedeutet, weshalb diese Idee wieder fallen gelassen wurde. Im weiteren Verlauf der 18-stündigen Diskussion, die rückblickend von den Zeitgenossen als feilschen, ennuievoll und als undignified wrangling bezeichnet wurde, kamen zunächst verschiedene Städtenamen auf den Tisch. Den Haag, Lüttich, Brüssel, Paris und Turin. Nach einer der vielen Verhandlungsrunden schienen die Minister sich für Turin entschieden zu haben. Dies empörte den französischen Unterhändler Pierre Ury, der zu Recht die Durchführung des Montan-Vertrages ernsthaft gefährdet sah. Die Entscheidungsträger wären 800 Kilometer von den von ihnen zu regulierenden Industrien in Belgien, Lothringen und dem Ruhrgebiet entfernt gewesen. Engagiert trat er deshalb an Konrad Adenauer heran und überzeugte ihn davon, in der nächsten Runde der Diskussion zu behaupten, er habe wegen sprachlicher Schwierigkeiten nicht mitbekommen, dass über diesen Punkt schon abschließend entschieden worden war. Die Diskussion würde dadurch wieder eröffnet und er könne sein Veto gegen Turin einlegen. Die Lösung in dieser Streitfrage brachte am Ende der luxemburgische Minister Josef Bech. Er schlug vor, die hohe Behörde erst einmal vorläufig in Luxemburg ihre Arbeit aufnehmen zu lassen und so Zeit für eine endgültige Entscheidung zu gewinnen. Der Sitz wurde ausdrücklich nur auf Widerruf beschlossen. Für Monet unterstrich diese ganze Auseinandersetzung um den Sitz der Organe einmal mehr die Notwendigkeit von Mehrheitsentscheidungen auf europäischer Ebene. Denn dass das Europa der souveränen Staaten gleich viel wie viel guten Willen seine Führer auch aufbrachten, nicht in der Lage war, aus eigener Kraft zu vernünftigen Entscheidungen zu kommen, die für das allgemeine Wohl notwendig waren, war mit dieser letzten und lächerlichen Parade des Vetorechts für ihn ausgemacht. Freilich übersah er dabei, dass es eben das bestellte Veto Adenauers war, das eine Mehrheitsentscheidung für Turin verhindert hatte. Auch an dieser Frage sehen wir den Gegenwartseinfluss historischer Weichenstellungen. Luxemburg ist bis heute Sitz des Europäischen Gerichtshofs und weiterer Dienststellen und auch Straßburg ist Sitz des Europäischen Parlaments mit dem weiteren Arbeitsort Brüssel. Dort ist der Sitz von Kommission und Rat 1967 von Luxemburg aus hinverlegt worden. Aber das ist eine andere Geschichte, die einer weiteren Podcast-Folge vorbehalten bleiben muss. Liebe Freunde Europas, damit ist die zweite Etappe meiner Verfassungsrechtsgeschichte der Europäischen Union geschafft. Ich danke Ihnen fürs Zuhören. A bientôt, Ihr Frank Schorkopf.